Ich zitiere mal aus einer Mail, die mich gestern erreicht hat, von unserem Literaturkritiker Jörg Margenau. Liebe Katja, arbeiten ist schwer, wenn draußen den ganzen Tag die Zikaden sägen und der Blick übers ligurische Mittelmeer schweifen möchte. Aber ich versuch's. Der Roman von Tommy Weringa, über den wir morgen reden werden, ist jedenfalls große Klasse. Den kann man auch hier auf der Terrasse im Whirlpool oder direkt am Meer lesen. Herzlich, Jörg. Und ich sag schönen guten Morgen, Jörg.
Hallo, guten Morgen.
Also zumindest scheint sich dieser Band ja zu eignen, um ihn am Meer zu lesen. Auf dem Cover ist ein Swimmingpool zu sehen, Palmen, eine Terrasse und im Hintergrund das Meer. Ist ja ein Buch für den Sommer, könnte man vermuten. Nirvana heißt dieser Band. Der Tommy Weringa, der es geschrieben hat, ist in den Niederlanden zur Welt gekommen, aber auf der Karibikinsel Aruba aufgewachsen. Also was davon, Pool, Karibik oder Niederlande, was davon hast du in Nirvana entdeckt?
Also zunächst mal den Pool. Es gibt einen Prolog zu diesem so etwa 500 Seiten dicken Buch. Paar Seiten nur, und da ist der Held des Romans, der heißt Hugo Adema, als 14-Jähriger auf dem Landgut seiner Großeltern, wo die Eltern ihn geparkt haben, um ihn von seinem Zwillingsbruder zu trennen, und die haben sich immer geprügelt, die beiden Zwillingsbrüder, und deshalb musste er zu den Großeltern, und die haben einen Pool. Der Großvater ist überhaupt wahnsinnig reich, er ist so ein Öl- und Gas-Offshore-Magnat der Niederlande, verdient also sein Geld mit Energie, die der Kapitalismus verbringt. Und der Junge taucht in diesem Pool. Es ist das Jahr 1990, der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen, wie es ja damals schon hieß. Also das Klimathema spielt auch eine Rolle in diesem Buch. Und der Junge beobachtet, wie der Großvater ins Wasser steigt und sieht ein Tattoo unter seiner Achsel. Und da weiß man eigentlich schon fast alles über dieses Buch, was das Setting angeht. Man erfährt sogar, dass Hugo, die Hauptfigur, in genau 58 Jahren genau an diesem Ort sterben wird, also im Jahr 2048. So weit ist der Bogen gespannt. Und man hat also die Elemente Großvater, Nazi-Vergangenheit, auf die das Tattoo hindeutet, Kapitalismus, Energieproblematik und dieser Junge und sein Zwillingsbruder, die Antagonisten sind. Aus Hugo wird ein Maler, ein Künstler, und sein Bruder wird dieses Offshore-Unternehmen des Großvaters übernehmen und 20 Jahre später dann selber da der Boss sein und weitermachen.
Wir haben es hier also mit einem Familienroman zu tun, über eine dann vielleicht ungewöhnliche Familie?
Ja, das ist ein Roman über drei Generationen, könnte man sagen, wobei die Elterngeneration in der Mitte eher schwach ausgeprägt bleibt. Aber ein Familienroman, der zugleich die niederländische Geschichte und Gegenwart miterzählt. Die Handlung des eigentlichen Romans spielt dann in den Jahren 2016-17. Da hat Donald Trump gerade seine erste Amtszeit angetreten, und in Holland erstarkt der Rechtspopulismus. Die sehr fragwürdige Figur Thierry Baudet spielt da eine Rolle. Er ist dann einer, der auch von dem Bruder Hugos unterstützt wird. Das ist ja so ein Rechtspopulist, der da seine eigene Partei aufmacht. Klimafragen rücken immer mehr ins Zentrum, und der Großvater lebt immer noch. 2016, da feiert er gerade seinen 100. Geburtstag. Und Hugo und sein Zwillingsbruder, die sind 40 Jahre alt. Er ist dann schon ein berühmter Künstler, Schaffenskrise. Die Freundin, seine Lebensliebe, hat ihn verlassen. Da muss er drüber wegkommen. Er ist dann also mit Rückerinnerungen beschäftigt. Das ist auch ein ganz großartiger Liebesroman, auch mit fantastischen Sexszenen, by the way. Und es gibt dann eine groß angelegte Recherche über den Großvater, der SS-Mann war, und die Familie sagt dann immer, ja, aber später war er ja im Widerstand, und Hugo recherchiert, was wirklich geschah, und kommt mehr und mehr ihm auf die Schliche, wie diese Legenden gewoben sind und was er wirklich gemacht hat als SS-Mann in Russland, und da gibt es ein Tagebuch des Großvaters, das dann wieder auftaucht und in dem wirklich ganz furchtbare Dinge stehen, in einer Drastik, wie ich das selten gelesen habe. Das sind Sachen, die man, glaube ich, nicht erfinden kann, sondern wo ich vermute, dass Tommy Weringa da auch auf Quellen zurückgegriffen hat und da eine wirkliche Materialien eingearbeitet hat in diesen Roman. Und wie das alles verbunden wird, das ist schon ziemlich toll gemacht.
Also das klingt nach einem großen thematischen Bogen, und dann geht es auch noch um Kunst und um Fragen der Kunst, denn der Protagonist ist ja Künstler.
Ja, das hat mich ein bisschen an den letzten Roman von Martin Mosebach, Die Richtige, erinnert. Da geht es auch um einen Künstler und sein Modell. Und auch hier ist die Geliebte, die ihn verlassen hat, sein Modell. Und es geht um Abhängigkeitsverhältnisse, um Mann-Frau-Beziehungen, wer wen wie für sich benutzt. Das ist eine Liebesgeschichte mit sehr dramatischen Folgen. Aber es geht eben auch um Fragen der Kunst, um Kunstbetrieb, Ausstellungen, eine Vernissage, wie so Verkauf funktioniert. Bei Wieringa ist es im Unterschied zu Mosebach eher ein Nebenthema. Und eine ganz besondere Frechheit in diesem Buch, da tritt dann plötzlich ein Schriftsteller auf und der heißt Tommy Wieringa. Und dieser Tommy Wieringa fängt an zu recherchieren die Geschichte des Großvaters und setzt sich mit der Romanhauptfigur in Verbindung. Und die beiden reden dann auch über Kunst. Der eine als Schriftsteller, der andere als bildender Künstler. Und dann sagt der Schriftsteller Tommy Wieringa als Romanfigur in seinem eigenen Roman: Ich schreibe Fiktion, aber ich recherchiere immer erst die Fakten. Die sind oft interessanter als alles, was ich mir ausdenken kann. Und das sind natürlich Kommentare zum eigenen Buch. Aber das ist so raffiniert gemacht, da tritt er nicht einfach nur auf, sondern wiederum aus der Sichtweite seiner Romanfigur, die dann sagt, dieser Wieringa ist aber ein komischer Typ und da, wie der sein Espresso trinkt, das ist ja nicht auszuhalten. Also der hat dann auch noch Selbstironie dabei, wie er sich selber da in seinen Roman hineinpflanzt. Das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich und einzigartig.
Also eine Menge Spiegelungen auch drin und Reflexion aufs eigene Geschäft. Was wir noch nicht geklärt haben, was der Titel in dem Zusammenhang bedeutet, Nirvana, weil der Großvater aus dem Nirvana geholt wird?
Ja, also Hugo hat auch so einen Hang zur Meditation. Er hat einen Raum in Amsterdam, wo er wohnt, wo er immer auf einer Meditationsmatte sitzt. Und je älter er wird, umso stärker fühlt er sich zur japanischen Meditationskunst hingezogen und spricht von japanischen Mönchen, die sozusagen selbst verschwinden und sich selbst mumifizieren, indem sie eigentlich gar nichts mehr essen und dann schon so bei lebendigem Leib vertrocknen. Das ist so ein Ideal, auch in der Kunst vielleicht für ihn, also die Reduktion auf das absolut Wesentliche. Und zugleich ist Nirvana aber auch ein Hinweis auf den Russlandfeldzug der SS-Truppe, in der der Großvater war, wo es dann im Tagebuch an einer Stelle heißt, was machen wir hier eigentlich? Und man geht immer weiter da in diese sibirische Steppe hinein und dann schreibt der Großvater, wir erobern die Leere. Und das, so ist das alles auch miteinander verbunden. Das Ölgeschäft als Fortsetzung der Eroberungen damals, wo es auch um Öl ging und Zugang zum Öl. Jetzt macht der Großvater das mit seinen Offshore-Geschäften.
Also
eine andere, ja, also ich kann gar nicht alles erzählen, weil das Buch hat so viele tolle Elemente.
Ja, genau das wollte ich nochmal ansprechen. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Wie schafft es Tommy Wieringa, das alles in einem Buch zusammenzubringen? Ist das nicht ein bisschen viel?
Nee, das ist eben nicht ein bisschen viel, weil es ist ein großer Gesellschaftsroman, der alle Probleme unserer Zeit enthält. Und das heißt auch unsere Geschichte, unsere Herkunft und unsere Zukunft. Das ist alles mit drin. Es gibt eine wirklich ganz großartige Szene, das möchte ich vielleicht noch kurz sagen. Der Großvater hat auch Widersprüche in sich, die aufgedeckt werden, die ich jetzt aber gar nicht alle verraten möchte. Er hat zum Beispiel eine Tochter, die ist behindert und die ist abgeschoben in eine Behindertenanstalt, wo sie ihr ganzes Leben schon verbracht hat. Hugo weiß davon nichts, erfährt es erst im Alter oder mit 40. Und besucht die dann und sitzt dann dieser seiner Tante gegenüber, die auf schrecklichste Weise missgebildet ist. Sie hat nur einen ganz kleinen Kopf, besteht eigentlich nur aus Gesicht und dahinter ist kein Hinterkopf. Und sie ist im geistigen Status vielleicht eines Zweijährigen. Also sie kann auch nicht sprechen, sie kann nur Baba sagen. Und es kommt raus, sie hält Hugo, weil er seinem Großvater sehr ähnlich sieht, für ihren Vater. Und er ist plötzlich in der Rolle des Vaters seiner Tante gegenüber und spürt den Ekel einer Behinderten gegenüber, die ihn anspuckt, die ihn antatscht, die irgendwie auch unappetitlich ist. Und denkt dann bei sich, ich bin ja genauso, ich habe ja dieselben Rassen-Reinheits-Wahnvorstellungen wie mein Großvater. Und erschrickt über sich. Und wie das wieder so zusammenkommt, dass das Erbe sozusagen in uns selber steckt und man sich damit auseinandersetzen muss. Das ist ein Beispiel von vielen dafür, wie Wieringa arbeitet, wie genau dieser Roman kalkuliert ist, aber so, dass man es nie merkt, dass man es immer erst viel später merkt. Also eines der besten Bücher, die ich seit langem gelesen habe, wirklich.
Eine ganz dringende Empfehlung von Jörg Margenau, Tommy Wieringas Nirvana. Aus dem Niederländischen übersetzt ins Deutsche hat es Bettina Bach. Erschienen ist der Band bei Hansa, hat knapp 500 Seiten, die kosten sie 28 €. Jörg, vielen Dank.